In der Begegnung war es so, dass er mich tatsächlich gekriegt hat. Also er hat mich manipuliert. Wenn ich da ausgesagt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr Gefängnisseelsorger geblieben.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil.
Schwedische Gardinen. Euer Podcast mit echten Verbrechern. Moderiert von Marius und Sarah.
Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Schwedische Gardinen. Wie immer mit
Sarah
und Marius. Und heute auch wieder mit einem Experten. Unseren Experten wird euch Sarah mal direkt vorstellen.
Heute ist Lee bei uns zu Gast. Lee ist seit 14 Jahren im Amt des Gefängnisseelsorgers in Berlin und 69 Jahre alt und zusätzlich auch bei uns im Vorstand tätig. Hallo Lee, schön, dass du da bist.
Hallo Sarah, hallo Marius, schön, dass ich da sein darf und freue mich auf euch.
Erzähl uns als erstes, wie wird man Gefängnisseelsorger?
Man wird es dadurch, dass man eine Grundausbildung hat, mitbringt. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du als Mensch auch qualifiziert werden in diese Richtung. Was wäre die Qualifikation? Du musst eine Art von Seelsorgeausbildung, die Fachleute sagen klinische Seelsorgeausbildung dazu, mitbringen. Und es ist auch wichtig, wenn du in Justizvollzugsanstalten gehst und dort arbeitest, dass du nochmal ein bisschen einen Background aus dieser sehr speziellen Situation von Seelsorge mitbringst oder dafür qualifiziert wirst. Also du brauchst nicht nur eine Berufsausbildung, sondern du brauchst eine Qualifizierung. Ich habe die gleich am Anfang gemacht, weil ich die nicht hatte. Ich war Theologe und im Volksmund gesagt, ich war evangelischer Pfarrer. Aber für diese spezielle Art war ich überhaupt nicht ausgebildet. Ich bin geworben worden von guten Freunden, von sozusagen linken Theologen, kann man auch mal ganz klar so benennen. Mhm. Die wussten, dass ich auf einem befreiungstheologischen Ansatz mein Leben lang arbeite. Mhm. Wenn man das erklären soll, kann ich das später auch erklären. So, die haben mir gesagt, Lee, da gehörst du hin. Das ist in deiner Biografie, gehörst du in den Knast. Und erst habe ich gedacht, was will der von mir? Er hat übrigens heute Geburtstag, von dem ich gerade rede, aber den Namen sage ich nicht.
Happy Birthday.
Ja, 75 wird er.
Oh. Wow, die Zeit mitgeprägt.
Aber sowas von, naja, der hat gesagt, du, das ist genau das Richtige für dich. Dir kann keiner reinreden. Hinter den Mauern interessiert sich niemand dafür, was du machst, von den Diensthabenden. Mhm. Natürlich interessieren sie sich dafür und natürlich ist es eine Verantwortung, die man da hat. Und innen drin kannst du gestalten. Weil deine Dienstherren und Vorgesetzten und Dienstdamen ist eben die Kirche. Das hat was mit dem Grundgesetz zu tun und mit der Geschichte unseres Staates, dass wir unabhängig sind, wenn wir als Seelsorgende in Justizvollzugsanstalten arbeiten. Das ist eine ideale Voraussetzung für so einen Chaoten wie mich. Und ich habe bisher das ausgesprochen gern gemacht. Aber du hast nach der Qualifikation gefragt. Das wird zertifiziert. Man ist dann also mit einer, bei mir war es auf 2 Jahre verteilt, 6 Wochen. Und ich habe das in Bielefeld gemacht, in der Diakonie in Bethel. Und da waren Fachleute am Start, die wissen, wovon sie reden, wenn wir von Gefängnis reden. Mhm. Und davon zehre ich bis heute, weil das absolut professionell war. Ja.
Aber hattest du in der Ausbildung auch mal Momente, in denen du dachtest, boah, ich weiß nicht, ob ich diesem Amt gewachsen bin, und hattest du vielleicht auch mal Angst und Sorge, dass du hinter den Gefängnismauern dann völlig überfordert sein wirst, auch mit deinen eigenen Emotionen?
Ja, also beides. Also ich hatte Angst im Sinne von Respekt, nicht so schlotter und bloß die Augen runter und mit niemandem reden oder so, wäre ungünstig für einen Seelsorger. Mhm. Aber Respekt, weil das ist jetzt auch wieder etwas, die Klientel, der ich im Gefängnis begegne, hat eigentlich nichts mit einer klassischen Kirchengemeinde zu tun. Wenn man jetzt soziologisch würde, würde ich sagen, Kirche ist eine Mittel- und Oberschichtsveranstaltung in unseren Breitengraden. Und jetzt sehr pauschal, Gefängnis ist eine Unterschichtveranstaltung. Mhm. Diese Menschen kommen außer im betreuten und im diakonischen Dienstsinne nicht mit Kirche in Berührung. Mhm. Es ist einfach so völlig verschieden. Das heißt, du musst es mögen und natürlich hast du einen Respekt davor. Wie gehst du mit den Leuten um? Wie gehen die mit dir um? Nehmen die dich ernst oder hauen die dir als erstes eins auf die 12, wenn du nicht richtig antwortest? So, das war aber am Anfang. Und dann kommt mit der Ausbildung und dem Alltag, ich hatte eine 100%-Stelle bis in dieses Frühjahr hinein, kommt eine Routine, die wächst. Und du bist da auch nicht allein, sondern wir haben im ökumenischen Team, also evangelische und katholische Kirche, haben gemeinsam oder arbeiten da gemeinsam sehr gut, wo ich gearbeitet habe. So, du bist so ein bisschen gehalten und aufgefangen und kriegst Routine. Und der zweite Teil deiner Frage würde ich so beantworten: Die Selbstsorge ist wichtig. Und die Selbstsorge in solchen extremen Arbeitsfeldern heißt Supervision, Begleitung. Wenn du das nicht machst, gehst du da vor die Hunde oder du ruinierst deine Familie. Weil du kannst nicht alles, was du erlebst, mit nach Hause nehmen.
Ja.
Das wäre fürchterlich.
Ja. Und du wirst ja auch in deinem Beruf mit den Abgründen und schlimmsten emotionalen Ängsten und Sorgen der Menschen konfrontiert, die dich aufsuchen.
Ja, deswegen werde ich dahin geschickt. Deswegen habe ich mir diese Arbeit auch freiwillig gesucht.
Mhm.
Und deswegen wenden sich Menschen auch an die seelsorgenden Personen.
Mhm.
Also ich missioniere nicht im Gefängnis. Auch noch mal am Anfang des Gesprächs gesagt, ich bin kein Missionar. Habe ich nicht nötig, bin ich souverän genug zu sagen, ich muss da nicht meine Religion verbreiten. Mhm. Aber die Menschen, die sich an die Seelsorge wenden, die haben alles Recht, ernst und wahrgenommen zu werden.
Mhm.
Und also so rum läuft die Geschichte. Und da kommst du natürlich in der Regel, wenn du so wie wir jetzt im Raum sitzen und als Seelsorger anders als jetzt, musst du gelernt haben oder immer wieder lernen zuzuhören.
Mhm.
Erstmal offen zu sein für das, was die Person mitbringt, die dir gegenüber sitzt.
Mhm.
Dann wird es auch in diesen gut gelingenden Gesprächen, sage ich mal, dann geht es richtig zur Sache.
Ja, eben. Und dann ist mein erster Impuls: Geißel ich mich dann nicht selber, wenn ich mich fast 20 Jahre dem aussetze und nur mit diesen negativen Themen und mit diesen destruktiven irgendwie in Berührung komme und nur Leid vermittelt bekomme in deiner Position? Hat es dann nicht auch so einen selbstzerstörerischen Anteil? Beziehungsweise warum machst du das?
Also das würde ich verneinen, Sarah. Also weder bin ich SM oder so, noch bin ich mich zerstörend.
Mhm.
Also ich würde mich selber so einschätzen, dass ich mindestens daran arbeite, mich selber in eine Balance zu bringen und zu halten. Und das ist die Voraussetzung, dass ich da arbeiten kann. Sonst brauche ich da nicht hingehen.
Mhm.
Und dann, anders als du es gesagt hast, begegnet mir nicht nur Leid, sondern auch Freude.
Mhm.
Das klingt vielleicht absurd, aber es ist so. Und ich habe auch immer in Gesprächen, so gut es ging, nicht zynisch und nicht überheblich und nicht arrogant. Da zögere ich schon, weil manchmal neige ich zur Arroganz. Den Humor da reingebracht in den Laden.
Mm.
Jedenfalls in diesen Gesprächen.
Ja.
Und ihr wisst, dass diese Gespräche sowohl grundgesetzlich geschützt wie kirchenrechtlich geschützt der Schweigepflicht unterliegen.
Mm-hmm.
Und das wissen in der Regel inhaftierte Menschen sehr wohl, wenn sie sich an die Kirche wenden. Also das bleibt alles im geschützten Raum, was wir miteinander bereden. So, und dann ist, glaube ich, das Geheimnis, dass du, wenn du in der Balance bist, zu dir selber findest oder immer darauf achtest. Und dann bin ich und ich bin ein humorvoller Mensch. Und das kann ich da auch einbringen, sodass wir auch lachen können, herzhaft lachen können. Und gerade in solchen extremen Situationen, wo die Not dran ist, ist es zum Beispiel etwas, was die Menschen sonst gar nicht trainieren oder ihnen gar nicht begegnet, dass jemand auch mal mit ihnen lacht oder sie zum Lachen herausfordert.
Ja, ich finde es total spannend und wertvoll, dass du das so sagst. Und ich erinnere mich da sofort daran, ich habe während meiner Bachelorarbeit damals im Kinderhospiz hospitiert und habe da meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Und ich hatte total Angst vorher und dachte, oh Gott, jetzt komme ich an diesen schrecklichen Ort, wo Kinder sterben. Und alles ist dunkel und schwarz in meiner Vorstellung gewesen. Ja. Und ich kam in dieses Haus und ich habe noch nie so viel Leben an einem Ort gespürt, obwohl der Tod so nah war. Und mich berührt es nachhaltig. Aber genau das war auch der Zauber. Der Tod ist immer so nah dort und das ist klar, was dort passieren wird. Aber das Einzige, was diese Zeit dort erträglich macht, ist das Leben zu leben und sich darauf zu fokussieren, was ist jetzt gerade da, um schöne Erinnerungen und schöne Impulse und schöne Irritationen zu schaffen. Und das ist ja genau das, was du erzählst. Du gibst Menschen Hoffnung, indem du dieses System veränderst, in dem sie eigentlich starr gefangen sind.
Absolut ja, in allen Bezügen. Ob ich die Situation verändere, da setze ich ein Fragezeichen hinter. Also ich habe Seelsorge jetzt wirklich, wo wir sprechen, hautnah und personal vor Augen. Du hast gesagt, du bist im Hospiz in deinem Beruf auch mal unterwegs gewesen. Und ich habe gelernt und dann auch erfahren, und wir können, glaube ich, anonym so darüber sprechen, Seelsorge im Gefängnis kann auch Sterbebegleitung sein. Einfach weil Situationen von Menschen so sind, so geworden sind, dass klar ist, sie kommen aus diesen Systemen nicht mehr raus.
Lee, wir setzen gerade unseren Hörern und Hörerinnen voraus, dass alle verstehen, was es bedeutet, als Gefängnisseelsorger zu arbeiten. Menschen, die nichts mit dem Feld der Haft zu tun haben, die keine Einblicke haben, die stellen sich vielleicht vor, okay, da ist ein Mann oder eine Frau, die Person nimmt sich Zeit für die Gefangenen und hört zu. Na, kannst du unseren Hörern und Hörerinnen mal beschreiben, wie so ein klassischer Alltag bei dir aussieht?
Also bei einer 100%-Stelle heißt es, ich habe eine 7-Tage-Woche, das kommt nicht wie
7 bei Tage?
Ja, aber ich erzähle gleich weiter.
Kannst du dir nicht vorstellen, ne?
Nee.
Weil ich ja als Pfarrer arbeite. Pfarrer, wie ihr wisst, hatten früher das Kerngeschäft des Sonntagsgottesdienstes. Damit war der Sonntag schon mal nicht ein freier Tag, sondern ein Arbeitstag. Pfarrerinnen und Pfarrer reden manchmal etwas humorvoll vom blauen Montag. Also du nimmst dir dann den Montag frei zum Beispiel. Und der Samstag ist in der Regel damit bei mir jedenfalls verbracht worden, dass ich mich hinein meditiere in das, was ich Sonntag an Gottesdienst zu halten habe. Das ist auch eine sehr intensive Arbeit, damit du nicht dummes Zeug erzählst. Gerade evangelische Kirchen sind ja die Kirchen des Wortes. Also du predigst als Pfarrer und auch im Gefängnis predigst du. Du musst dich da seriös drauf vorbereiten, damit du auch vernünftig sprichst, damit die Leute auch was von dir haben und nicht da irgendein dummes Geschwätz hören. Montag bis, oder sagen wir mal Dienstag bis Freitag, waren bei mir und sind bei mir in der Regel Arbeitstage, wo ich in die Anstalten gehe. Und je nach Anstalt ist das dann organisiert, dass du an der Pforte deine Schlüssel abholst, dass du deinen Ausweis hinterlegst und dass du schlüsselbewehrt dich im Gefängnis frei bewegst, wie die Bediensteten auch.
Hast du so eine Dauerzugangsberechtigung?
Ja, ja. Und die kennen mich dann natürlich.
Ja.
Na, Herr Pfarrer, schönes Wetter heute. Oder auch, gehen Sie mal gleich auf Station, so wie noch. Die haben hier eben angerufen, wir sollen Ihnen Bescheid sagen, Sie werden da gebraucht. Das wäre die Ausnahme. Der Alltag geht so, dass du, wenn du deinen Schlüssel hast, dann gehst du in entsprechende Poststellen und guckst, was du an Post gekriegt hast. Post heißt Post von außen, aber kann auch heißen, dass die Inhaftierten sich an dich gewandt haben, indem sie einen Antrag ausgefüllt haben. In meiner Haftanstalt hieß das Vormelder. Dann sortiere ich die Vormelder und mache einen Plan. Entweder erkenne ich wieder, ach, der schreibt auch 3-mal am Tag, der Mann, und nicht nur an mich, sondern an die Psychologin und an den Sozialarbeiter. okay, na dann wollen wir mal gucken. Oder Neuerwerbungen, die sagen, ganz dringend Pfarrer sprechen. Mhm. Und dann werden diese Sachen in einem Plan, das macht jede Person verschieden, abgearbeitet. Ich habe mir immer eine Eingangsnotiz gemacht, in der Regel das Datum oben in die Ecke geschrieben, sodass ich rekonstruieren kann, wann ist denn dieser Antrag in meinen Finger gekommen. Ja. Mhm. Und der Typ sagt mir vielleicht an der Zelle, wenn ich hingehe, Alter, ich warte jetzt schon 2 Wochen auf dich. Ich sage, bleib ruhig. Gestern, guck mal, da steht's, habe ich überhaupt deinen Zettel gekriegt. Ja. Wo du hingeschrieben hast, weiß ich nicht. Mhm. Und jetzt müssen wir aber auch sagen, ich habe natürlich nie, so wie wir hier kollegial du unterwegs sind, Gefangenen geduzt. Was die machen, ist ihre Sache. Aber ich habe das jetzt so dahergesagt. Also, lieber Herr, so wie noch, ich habe gestern das erste Mal von Ihnen erfahren. Und ob Sie woanders hingeschrieben haben, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Ich habe jetzt diesen Zettel.
Ja, du Arschloch sagst sie schneller als die Arschloch, ne?
Ja, genau, hat schon mal jemand zu dem Meister gesagt?
Ja.
Das haben wir ja auch schon gehört.
Meister ist ja so ein gängiger
Knastbegriff. Ne?
Knastbegriff, genau. Und gibt mir ein paar andere, aber nee, so ist es. Ja, dann bin ich in mein Büro gegangen mit dieser Post.
Hast du ein eigenes Büro in den Haftanstalten?
Da, wo ich gearbeitet habe, gab es ein kirchliches Zentrum.
Ja.
Das waren Büroräume auf beiden Seiten einer Anstaltskirche. Und zwar in ausreichendem Maße, also wirklich ein abhörsicheres Büro. Davor hatte ich einen kleinen Gemeindesaal, wo ich auch Gruppenveranstaltungen machen konnte.
Ist das die Regel, dass das so aufgebaut ist?
Also ja, bei uns war es so, aber es gibt ganz unterschiedliche. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind in der bedauerlichen Situation, dass sie überhaupt nichts haben. Mhm. Aber da, wo ich gearbeitet habe, hat es das gegeben und wurde auch von der Anstalt gefördert. Und das waren offene Türen im Gefängnis. Sind offene Türen überhaupt nicht Standard, sondern geschlossene Türen. Und wenn Leute zur Seelsorge von uns geholt wurden, also du gehst dann mit diesem Antrag an die Zelle, in der Regel erkundigst du dich auf der Station erstmal, mit wem habe ich es denn, wenn es ein Erstkontakt ist, mit wem habe ich denn zu tun? Und dann sagt die Beamtin vielleicht, Mensch, Herr Pfarrer, auf keinen Fall gehen Sie da alleine hin. Nehmen Sie 2 Beamten mit.
Zu gefährlich.
Zu gefährlich. Und der Typ hat die ganze Nacht randaliert und ist gerade aus dem Bunker zurück und so. Also Bunker heißt besonders gesicherter Haftraum. Das heißt, der wurde vielleicht im Laufe der Nacht in so einen Haftraum verbracht, der auch unter Beobachtung ist. Und dann hat er sich wieder abgekühlt, der Mensch, und ist jetzt wieder guter Dinge. Aber natürlich wissen die Beamtinnen und Beamten nicht, was da hinter der Zellentür los ist. Deswegen ist es wichtig, dass du als seelsorgende Person dich sachkundig machst und auch Informationen kriegst, was ist da eigentlich los. Ja, und dann tritt man an die Schwelle einer Tür und guckt vielleicht in den Raum rein und macht sich ein erstes Bild davon, was da eigentlich los ist, wie es einem Menschen hinter dieser Tür geht. Ganz unterschiedlich kann es sein.
Aber ist dir schon mal jemand an die Gurgel gegangen?
Nein.
Also ist dir mal was passiert in deiner Arbeit?
Nein. Zum Glück, sage ich. Ich bin da demütig genug zu sagen, ein Glück. Aber du hast es auch nicht nur als Schicksal hinter der Tür, sondern du hast auch Einfluss darauf. In der Art der Kommunikation, der Menschenkenntnis, in der Art der Vorsichtsmaßnahmen und in der Art und Weise, dass du reagierst auf den Antrag eines Menschen, der mit der Kirche in Berührung kommen will.
Du bist halt der Good Cop in dem System.
Ich bin der Good Cop, ganz genau. Ja, so.
Ja.
Ich bin vielleicht im Laufe der weiteren Begegnung nicht der Good Cop, aber ja, völlig klar. Und das wissen auch die Beamten. Ich habe eine Sonderrolle im Ablauf des Alltages.
Ja.
Und das muss ich wissen und das muss ich auch einsetzen. Und wenn der mir blöd kommt auf Deutsch sagt, dann sage ich, Alter, du wolltest was von mir. Ich will nichts von dir.
Gute Haltung.
Ja.
Das ist auch hier.
Psychohygiene.
Ja, ja, das hilft uns hier in unserer Arbeit auch immer sehr. Unabhängigkeit vom System. Ich bin hier für dich da. Ich helfe dir.
Ja.
Deswegen.
Und da sprichst du was Wichtiges an, finde ich. Jetzt kommen wir zurück zur Ausbildung. Ich habe das in der Ausbildung 2010 bis 12 gelernt, lernen müssen. Wir Profis sagen Nähe und Distanz. So, und ich bin so von meinem naturellen Mensch, der immer alle am liebsten umarmt und Nähe herstellt, was dieser Arbeit durchaus zugutekommt. Aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Mhm. Also du musst dich distanzieren können oder in meinem Fall, ich muss es lernen. Mir wurde in mein Zeugnis auch reingeschrieben, muss weiter an sich arbeiten in der Distanz. Mhm. Es war absolut richtig beobachtet von den Fachleuten, die mich ausgebildet haben. Hat mir sehr geholfen, dass ich sage, bring's in die Waage. Oder bring's in die Supervision, ob es in der Waage ist. Mhm. Und das zweite Wichtige in Arbeit mit inhaftierten Menschen ist, so eine Hilfskonstruktion, die ist vielleicht für die Hörenden auch gut. Nehmt doch mal den Gesprächskontakt zwischen einem seelsorgenden Menschen, das muss auch überhaupt nicht eine kirchliche Person sein, das kann auch ein Rabbiner sein oder ein Imam sein oder sonst wer, ein Buddhist sein, völlig schnurz, egal. Es ist ein Vertragsverhältnis, was wir eingehen. Die Person will etwas von mir. Und ich kläre in der Anbahnung, ob ich auch was von der Person will. Mhm. Wenn der Vertrag nicht zustande kommt, dann ist es so. Mhm. Wenn er zustande kommt, kann er auch jederzeit gekündigt werden. Von der Seite oder von der Seite. Aber in Vertragsverhältnisstrukturen zu denken, ist auch eine Hilfe.
Klar, ermöglicht auf jeden Fall Distanz, ne? Die Schaffung von Distanz.
Ja, und das wiederum kommt dann der Seelsorge zugute, weil ich so gut ich kann, selbstbewusst auftrete.
Lee, in unserer Arbeit ist es ein ganz großes Thema. Nähe und Distanz und wie viel gebe ich. Und ne, wir haben das ganz häufig in Supervision immer in kollegialen Fallberatungen. Ja. Woran erkennst du, dass du den Gefangenen zu nah warst?
Boah. Ja, das ist ein Brett, ne? Gute Frage. Lass mich nachdenken. Eine sehr gute Frage. Woran erkenne ich, dass ich zu nah war? Ich erzähle ein Beispiel, so gut ich kann, aus der Vergangenheit. Mhm. Ein anonymes Beispiel. Ihr werdet wissen, dass Menschen Suchtstrukturen haben. Mhm. Und zwar unterschiedliche. Das muss nicht jetzt platt Alkohol oder Droge sein. Es gibt alle möglichen. Es gibt Spielsucht, es gibt auch Religionssucht. Mhm. So. Ich hatte mit einem süchtigen Menschen zu tun. Und süchtige Menschen aus meiner Lebenserfahrung, nicht nur im Knast, sind gekennzeichnet, dass sie rumgucken, dich angucken, haben, 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 saugen, saugen, saugen. Sie wollen alles haben. Und sie wollen auch dich haben. Ja. Und in dem Falle, den ich schildere, wollte eine religiös affine Person mich von ihrem Glauben überzeugen. Und wir haben uns wöchentlich getroffen. Es war auch eine Person, die aufgrund der Deliktsituation auch überhaupt nicht wohl gelitten war. In der Hierarchie des Gefängnisses ganz unten stand.
Mhm. Das hatten wir schon öfter mal auch in den Folgen davor. Also, welche Straftaten, welche Position innerhalb des
Gefängnisses. Es gibt eine Hierarchie, eine knallharte, gewalttätige Hierarchie.
Ja.
Und ich sage jetzt und oute mich ein bisschen nicht nur auf die Inhaftierten bezogen, sondern auch auf Teile der Bedienstetenschaft. Ich sage ausdrücklich Teile, weil die Mehrheit der Menschen in Gefängnissen macht eine hochprofessionelle und super gute Arbeit und eine sehr anstrengende Arbeit. Aber wie immer im Leben gibt es auch da
schwarze Schafe
sozusagen oder Arschlöcher. So, und die verstehen sich gut mit den Arschlöchern hinter der Tür.
Ja.
Und die beiden zusammen können Leuten die Hölle heiß machen. Also ein Mensch ganz unten in dieser Kategorie und gleichzeitig aber auch von seiner Struktur so, dass er eben süchtig war in jeder Hinsicht. Mhm. So, und in der Begegnung war es so, dass er mich aus der Rückschau, sage ich, tatsächlich gekriegt hat. Also er hat mich manipuliert unterwegs. Ich musste das erst mitkriegen und da hat mir ein Kollege, ich bin ihm heute noch dankbar, geholfen, ein ganz junger Kollege, der neu kam. Und es gab eine Situation, wo es justiziabel wurde. Also konkret, ich sollte für diesen Menschen vor Gericht aussagen. Mhm. und habe das freudestrahlend meinem neuen Anfängerkollegen erzählt. Mhm. Und der hat gesagt, also Lee, ich weiß, du bist jetzt, damals war ich 10 Jahre da, du bist schon 10 Jahre in dem Feld und ich will dir auch nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das geht gerade ein bisschen gegen unseren Auftrag und auch gegen das, was im Justizwesen festgelegt ist. Du hast ein Aussageverweigerungsrecht. Und da war mein erster Aufwacheffekt. Ich sage, okay, du hast recht, ich werde mal meinen Vorgesetzten anrufen. Vorgesetzter heißt in unserer evangelischen Kirche, es gibt eine Landespfarrerin oder einen Landespfarrer für Gefängnisseelsorge. Mhm. Und die sind sozusagen im Dienst im gleichen Feld unterwegs, aber die haben auch noch so eine Weisungs- und Kontroll- und Beobachtungsfunktion. Diese Person habe ich also angerufen und es war der Tag, an dem ich Aussage machen sollte vor Gericht für diese inhaftierte Person. Mhm. Und dieser Freund von mir und Kollege, der sagt, Lee, du wirst einen Teufel tun. Ich verbiete dir jetzt ins Gericht zu gehen. Hast du das eigentlich den Paragraphen nicht im Kopf? Und ich sage, ja, du, jetzt wo du es sagst, fällt es mir wieder ein. Aber der Termin ist um 12 und wir hatten um 10 telefoniert.
Und dann bist du nicht hingegangen.
Und dann sagt er, naja, du wirst da nicht aussagen. Du musst da jetzt hingehen ins Gericht. Ruf nochmal drüben an. Du musst da jetzt hingehen. Aber du nimmst von den Paragraphen des Aussageverweigerungsrechts im Strafgesetzbuch, ich glaube 56 oder so, da steht noch vor den Ärzten die Seelsorge. Sag Bescheid, du kommst, die können deine Personalien aufnehmen und dann gehst du wieder. Und so ist es gekommen, ich bin hingegangen, saß dann draußen in den Gängen und musste warten, bis es soweit war.
Aber kam der inhaftierte Mensch dann? Habt ihr euch gesehen?
Wir haben uns von Weitem gesehen, auch der Anwalt, mit dem ich vorher telefoniert habe, haben uns gesehen. Dann wurde ich reingerufen und gut, also der Klientenseite ist sozusagen ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, weil das aus ihrer Erwartung nicht so vorgesehen war. Mhm. Aber es war absolut richtig und gut und auch die Rechtsbetreuung hat natürlich gewusst, worauf sie sich in dem Versuch, mich rüberzuziehen, eingelassen hat. Da bin ich, sage ich mal, im übertragenen Sinne der Kündigung von der Schaufel gesprungen. Mhm. Mhm. Wenn ich da ausgesagt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr Gefängnisseelsorger geblieben.
Ganz schön mutiger, junger Kollege.
Du, ich sag dir, und er ist im Feld weiter tätig und er ist ein total fitter und er sagt, ja, der Lee hat mich ausgebildet. Und ich sage, ja, und du warst aber so professionell, dass du mich nochmal vom Sprung zurückgeholt hast.
Aber wenn der Schüler besser wird als der Lehrer, dann hat der Lehrer einen guten Job gemacht.
Vielleicht.
Ja, aber wir kennen es alle, wir kennen es bei uns auch in der Arbeit, dass wir uns immer rückkoppeln müssen, sind wir zu nah dran oder sind wir nicht zu nah dran am Klienten? Wir haben immer mit Antipathie, wir haben mit Sympathie zu tun. Zu uns kommen Menschen, es geht immer erstmal darum, was läuft im Leben nicht gut. Natürlich. Das ist erstmal unserem Arbeitsauftrag geschuldet. Also arbeiten wir erstmal sehr, auf jeden Fall nicht ressourcenorientiert, so wie es irgendwie vermittelt wird im Studium. Das funktioniert gar nicht, weil wir erstmal nur darauf gucken, was läuft gerade nicht gut, was läuft gerade nicht erwartungsgemäß innerhalb dieses gesellschaftlichen Systems, in dem wir uns bewegen.
Wir arbeiten halt mit Menschen und wir sind machbar, wir sind manipulierbar.
Richtig.
So, und das ist immer deshalb wichtig, sich rückzukoppeln, Supervision, du hast davon erzählt, dass man die Möglichkeit hat, wir bei uns haben kollegiale Fallberatungen.
Ja.
Ich arbeite auch mit angehenden Sozialarbeitenden noch zusammen und die beschäftigen sich auch sehr häufig mit der Frage, kann ich Menschen, die im Gefängnis sind, überhaupt helfen? Also die sind so weit von diesem Klientel entfernt, dass sie zwar ein großes Interesse daran haben, den Menschen helfen zu wollen, aber sie können sich nicht vorstellen, als junge Sozialarbeitende einen Mehrwert darzustellen. Mhm. Und genau das sage ich denen immer. Egal, wer du bist, egal, welches Geschlecht, egal, welche Erfahrung du gemacht hast in deinem Leben, sobald die Klienten merken, dass du einen Mehrwert für die Person darstellst, lassen die sich auf eine professionelle Beziehung ein mit dir. Meine Frage an dich jetzt, Lee, ist, wo ist der Mehrwert für die Gefangenen in deiner Arbeit?
Ich glaube, der Mehrwert in seelsorgender Arbeit ist, Freiräume schaffen. Das kann sein, dass der Tatsache geschuldet, dass die Menschen eingesperrt sind und nicht rauskommen, ja, dann muss ich in die anderen reinbringen. Also ich habe immer Projekte gemacht, Kirchentag reingebracht, Fußball-Weltmeisterschaft reingebracht, Nacht der Religion, das war mein letztes großes Projekt. Alle in die Kirche, jeder stellt seins vor, dann noch eine Hip-Hop-Band dazu geholt und die haben natürlich ihre Leute mitgebracht. Also Projekte, um die Mauern durchlässig zu machen. So, und jetzt kommt der Freiraum angewendet, wenn ich jetzt, wie vorhin geschildert und wie ihr es ja in eurer Arbeit auch geschildert habt, jetzt auf Augenhöhe erstmal ohne was zu wollen mit jemandem in Kontakt komme und der Kontakt sich verstetigt, ist es eine, bei manchen Menschen würde ich so weit gehen und sagen, es ist eine absolute Primärerfahrung in ihrem Leben, weil nie hat ihnen jemand zugehört, nie haben sie eine empathische Wertschätzung erfahren. Und das ist ein Faktor, sehr pauschal gesagt, dass sie so geworden sind, wie sie sind. Also das ist aus meiner Sicht erstmal das, was zum Schluss doch eine Situation verändert. Obwohl wir am Anfang gesagt haben, wir können eigentlich Situationen nicht verändern. Dabei bleibe ich auch. Die Rahmenbedingungen, alles was ist, auch bis in die Lebensentwürfe, werden wir nicht ändern. Und wir werden auch Menschen zum Tode begleiten, weil die Sucht hat sie so kaputt gemacht, dass sie über kurz oder lang sterben oder dass ihr Leben so vergeigt ist, dass sie sowieso keine Perspektive mehr haben. All das wird unsere hörenden, zuhörenden Menschen vielleicht irritieren. Um Gottes Willen, was ist da los? Such is life. Ja. Also so ist es. Und dann wird es aber auch entdramatisiert. Ja, nimm es doch mal als gegeben und als normal. Ja, extrem vielleicht, ja, extrem. Dann ist es aber eine wunderschöne Arbeit.
Aber ist es nicht so einfach, es klingt so romantisch und so einfach zu sagen, wir müssen Menschen einen wertfreien Raum schenken, eine soziale Relevanz zusprechen und Menschen auch etwas zumuten und erstmal ein Grundvertrauen mit reingeben, was wir unserer Person genauso gegenüber erwarten? Das ist ja auch immer das, was ich im Studium oft gehört habe oder auch wenn ich Marius in der Uni besuchen gehe, wenn er dort als Dozent tätig ist, komme ich ja auch als Gastdozent vorbei. Und dann ist immer die Frage, warum sucht ihr euch genau gerade diese Arbeit aus? Warum wollt ihr Sozialarbeiter werden? Warum mit inhaftierten oder mit straffälligen Menschen? Und dann kommen Sätze wie, naja, ich möchte Menschen helfen.
Ja.
Und ich habe irgendwann auch gemerkt, mir die Frage stellt, warum mache ich diesen Job eigentlich? Und mein Anspruch ist es im Ersten darum, dieses System da aufzufangen, wo es nicht greift und dass wir diese Löcher auch stopfen. Und das ist mein Job, dass ich diese Löcher stopfe und die Menschen, die außerhalb dieser Norm gerade spazieren gehen, nicht runterfallen. Und zum anderen ist es auch mein eigener Anspruch. Also auch ich bekomme ja wahnsinnig viel Feedback durch meine Arbeit und auch ich bekomme ja soziale Relevanz zugesprochen. Also ich tue das ja auch für mich. Ich kann ja gar nicht so, so selbstlos sein, dass ich sage, ich mache alles nur für die anderen. Das ist das, was du eingangs meintest. Wenn ich mich nicht selber liebe und nicht selber wertschätze und auf mich selber aufpasse, kann ich es auch nicht bei anderen Menschen tun.
Ja. Das ist ein klassischer Fehler in der Profession, aus der ich komme oder auch aus Religionsgemeinschaften. Das ist die Falle, bei Religionsgemeinschaften so zu tun, als ob man was Besseres ist und anderen helfen muss. Und dann raucht man sich auf und rennt dann auch nur noch rum wie das Leiden Christi, sagen wir bei uns. Man sieht diesen Menschen auch an, dass sie nicht balanciert unterwegs sind. Und das möchte ich, wo es geht, vermeiden. Also ich will Spaß am Leben haben, lustvoll leben und dann kann ich auch was anbieten.
Lee, wie ist es bei dir? Gibt es Straftaten, mit denen du nicht zusammenarbeitest oder gibt es vielleicht auch die Auflage, dass du es tun musst?
Letztes nein, erstes auch nein. Also es gibt keine Auflage für die Zusammenarbeit. Es gibt den Selbstschutz, ganz wichtig. Ich schließe auch keine Straftat aus, sonst bräuchte ich da nicht hingehen. Weil wie bewerte ich, wie sind meine Kategorien, was finde ich richtig, was finde ich falsch und so. Aber, und das ist, glaube ich, total wichtig, das habe ich am Anfang nur kurz erwähnt, ich arbeite nicht mit jedem Menschen. sondern ich habe zu entscheiden, so wie diese Person entscheidet, sie will was von mir, ob ich was von ihr will. Und das kann in unterschiedlichen Konstellationen so sein, dass ich sage, ich arbeite nicht mit dir. Du wirst mit der Seelsorge weiter Kontakt haben, aber ich gebe diesen Fall ab.
Ja, und die Frage stellen wir uns ja alle relativ häufig in unserem Job. Habe ich jetzt gerade Bock auf den Menschen? Also ich kenne das ja selber von mir. Ja. Wie oft erlebe ich das, dass ich neue Klienten übergeben bekomme, die ich in der Regel vorher nicht kenne und denke, boah, ey, der geht mir jetzt schon tierisch auf den Sack.
Ja.
Ja, und ich lasse das Gefühl aber auch zu. Also es gehört ja irgendwie dazu, es gehört ja auch zu mir.
Voll. Natürlich. Ja? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du das genau bis in die Wortwahl ansprichst, dass die Leute dankbar sind.
Ja.
Also die hauen dir nicht die Rübe ein für diesen Satz.
Gar nicht.
Sondern die Klarheit ist wichtig.
Ja, das ist genau das, was du vorhin meintest mit, du brauchst eine Deutlichkeit in der Knastsprache.
Richtig, sozusagen.
Also
richtig.
Rede nicht drum herum, sag, wie es ist. Ist alles einfacher, als wenn du hier dein Gequatsche.
Ja,
dann und irgendwie gehören Konflikte und Irritationen auch zu, neue Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Ja, und dann darf es auch mal scheiße sein, dann darf es auch mal richtig Reibereien geben und dann darf es auch mal wehtun und kacke sein. Wichtig ist, und unsere Aufgabe ist es, dass wir es auffangen, dass wir sagen, okay, was haben wir für Muster erkannt in dem Zusammenhang und wie können wir es vielleicht anders machen beim nächsten Mal. Es ist eine Spielwiese, nichts anderes. Wir versuchen, das Spiel anders zu spielen, als es davor gespielt worden ist. Wir können ja nicht die Welt retten.
Ja.
Lee, wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten in unserem Gespräch und es war ganz, ganz viel drin. Ich habe allerdings noch eine Frage. Du hattest, oder ihr beiden hattet zu Beginn davon gesprochen, dass uns in unserer Arbeit in erster Linie erstmal Leid erwartet und dass die Menschen davon ausgehen, dass alles immer sehr dunkel ist und alles ist schwer und es, wie kann man überhaupt in dem Bereich arbeiten und wie kann man das dauerhaft aushalten? Und du hattest aber auch davon gesprochen, dass dir ganz viel Freude begegnet. Wo begegnet dir Freude genau in deiner Arbeit?
Wenn ich merke, und da schließe ich jetzt auch unbedingt Bedienstete mit ein in meiner Vorstellung, wenn ich merke, dass sich was bewegt, dass es ein Feedback gibt, dass wir unterwegs sind und vergessen, wo wir sind.
Ja.
Und das ist eigentlich immer das Schönste gewesen. Und wenn wir miteinander das vergessen. Ja?
Lee, auch für dich ist es endlich soweit. Unsere Kategorie entweder oder. Wie immer übernimmt Sarah.
Also, erste Frage. Gefängnis abschaffen oder nicht?
Abschaffen.
Fragen stellen oder Fragen beantworten?
Fragen beantworten.
Logik oder Bauchgefühl?
Beides.
Marius, dann, jetzt musst du ein Veto einlegen.
Hier kommt wieder die Regelpolizei.
Bauch.
Okay. Rache oder Vergebung?
Vergebung.
Die Zukunft kennen oder in die Vergangenheit reisen?
Die Zukunft kennen wollen lernen.
Okay.
Zum Abschluss, nach der Entweder-Oder-Kategorie, stelle ich unseren Gästen immer noch mal eine Abschlussfrage und deshalb auch an dich die Frage, wenn du eine Sache am Strafvollzug verändern könntest, welche wäre das?
Ich würde die unmenschlichen Rahmenbedingungen sofort abschaffen. Ich habe ja die Oder-Frage mit Abschaffen beantwortet. Also ich gehöre strukturell auf die abolitionistische Seite. Und ich weiß natürlich, dass ich unterwegs, also es wäre naiv, jetzt einfach alle Türen aufzumachen. Ich glaube, dass es intelligentere Formen geben muss, um Menschen in Krisen zu begleiten. Es muss geschlossene Anstaltssysteme geben, aber mit der entsprechenden Ausstattung von Personal und Fachkompetenz und Örtlichkeit und Menschenwürde. So. Punkt.
Danke, du bist durch.
Ich möchte mich bedanken bei euch, bei Sarah dir und bei Marius dir. Und ich möchte mich auch bei der Tontechnik bedanken.
Ja.
Und ich möchte mich als alter Mensch, sage ich, bei den Zuhörenden am Radioempfänger bedanken, wenn ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Ich bin morgens beim Frühstück gefragt worden, ey, was willst denn du da überhaupt? Ich habe gesagt, ich will keine Skandale und Dramatiken und Horrorstories erzählen, sondern ich will rüberbringen, was das für ein wunderbares Arbeitsfeld ist, weil man mit Menschen unterwegs ist. Und das will ich jetzt sozusagen in den Äther blasen.
Das hast du geschafft.
Das hast du wirklich geschafft. Es war ein ganz tolles Gespräch und es wurde auch nochmal deutlich, warum es so besonders ist, dass wir dort arbeiten, wo wir arbeiten.
Und vor allen Dingen wurde deutlich, welchen Herausforderungen wir ausgesetzt sind. Und
ja.
Ich bin extrem dankbar, dass du auch darüber berichtet hast, dass wir auch an unsere Grenzen kommen, dass du auch an deine Grenzen kommst, egal wie berufserfahren wir sind und man auch einfach mal loslassen darf. Danke dir, Lee.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. In der nächsten Folge ist ein Klient von mir zu Gast. Schaltet ein, wenn er über seine absolute Erfolgsgeschichte berichtet und was es braucht, um wieder im Leben anzukommen.